Salam und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Islam ist. Ich bin Sama und ich spreche heute mit Professor Dr. Tuba Ischik von der Islamischen Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Und wir sprechen heute über das wichtige und spannende Thema Musik und Islam und über die vielen Facetten dieser Thematik. Wir beobachten zunehmend oder wir kriegen auch von einigen jungen Menschen oft die Frage zugeschickt, ist Musik im Islam erlaubt oder verboten? Und wir haben darauf keine genaue Antwort. Die Frage ist, gibt es diese Antwort? Also es wird oft angenommen oder es wird oft eher auch gesagt, Islam und Musik sind nicht miteinander vereinbar, weil das Hören von Musik vom Zikr, also vom Denken an Allah und auch vielleicht von den religiösen Praktiken abhält. Dabei ist es ja allgemein bekannt, dass Musik auch schon in der frühislamischen Tradition und auch in der ganzen oder in einem Großteil der Geschichte eine essentielle Rolle gespielt hat. Können Sie uns dazu was erzählen?
Ich werde mal so ein bisschen ausgreifen, ne?
Genau.
Aber zunächst möchte ich einen Satz vorweg sagen. Also die eigentliche Streitigkeit ist meines Erachtens also nicht, ob Musik einen Platz im Islam hat, sondern vielmehr, wie Musik eigentlich eingesetzt wird, welche Funktion Musik einnimmt. Und ich würde eigentlich jungen Menschen immer raten, nicht mehr, obwohl die Moderne uns immer dazu zwingt, nicht immer in diesen Kategorien von Halal und Haram zu denken. Das schränkt nämlich sowohl die Religion und ihre Flexibilität ein, als auch eigentlich ihre Handlungsmöglichkeiten, die Religion im Grunde bietet. Und Musik ist wirklich ein gutes Medium, um darüber zu sprechen. Vielleicht fangen wir aber zunächst einmal damit an, dass wir uns, um diese Frage wirklich ernsthaft beantworten zu können, dass wir uns den historischen Entstehungskontext erst einmal vergegenwärtigen. Also welchen Stellenwert eigentlich Musik und das Singen in der vorprophetischen Zeit hatte. Denn dann können wir im zweiten Schritt diese wenigen Aussagen, die auch authentisch sind, weil es gibt unheimlich viele unauthentische Aussagen, also Hadithe des Propheten, nur eine Hadithe, wo der Prophet sagt, eben das Spielen von Musikinstrumenten sei verboten beispielsweise oder dass er das nicht gut heißt. Diese Hadithe können wir besser verstehen, wenn wir wissen, welchen Einsatz eigentlich Musik und Musikinstrumente vorprophetisch hatte.
Ja.
Und dieses hermeneutische Vorgehen, sag ich mal, verhilft dann uns eigentlich auch zu mehr Verständnis und auch Gelassenheit im Umgang mit Musik und Gesang insgesamt. Also das kulturelle und soziale Umfeld, in dem sich der Prophet Mohammed befand, die Umstände, die Bräuche, die Sitten und auch Ideen und Sprachwelt seiner Zeit. Ne? Und vieles mehr eigentlich muss uns bekannt sein. Und nicht nur, um Hadithe besser einordnen zu können, sondern eigentlich um den gesamten Koran und Gottes Wort eigentlich besser verstehen und adäquat einordnen zu können. Also wir gehen jetzt mal in das 7. Jahrhundert, in die Spätantike, auf die arabische Halbinsel. Und vorprophetisch sprechen wir sozusagen ja nicht von islamischer Musik oder religiöser oder wie auch immer Musik, sondern von arabischer Musik. Ne? Und das waren zweckmäßige Volkslieder oder auch eben religiöse Wallfahrtsritenmusik, also Musik, die ganz bewusst von Polytheisten für ihre eigenen Wallfahrten auch komponiert worden sind. Es war eher so eine arabische Kunstmusik, können wir das so verstehen, die aber auch sehr stark vom byzantinischen Stil auch beeinflusst war. Und meistens wurden diese arabischen Volkslieder eben solistisch oder aber auch in kleineren so Ensembles vorgetragen. Und die arabische Musik ist und war, sage ich mal, auch von ihrer Gestalt eben stark an der Sprache orientiert. Ne? Ihr klanglicher Gestus ist schon so eine Art musikalische Ausformung des Liedtextes. Aber auch eben Instrumentalmusik wurde in erster Linie als Gesang bezeichnet. Und dann können wir auch dazu sagen, dass da ganz viel improvisiert worden ist. Und man hat sich in einem ganz bestimmten Regelkanon sozusagen aufgehalten und auch in den Notationen und so weiter. Also ich glaube, das brauche ich nicht weiter zu vertiefen. Aber was wir feststellen können, ist, dass die Kenntnisse der Araber über insbesondere Musikinstrumente und dem Musizieren im 7. Jahrhundert relativ überschaubar war. Mhm. Arabische Dichter trugen ihre Poesie in einer gesanglichen Form vor, was zunächst als Rinar bezeichnet wurde, ganz klassisch, was wir heute, also auch modern heute mit vielleicht Gesang übersetzen würden. Und dieser Kunstgesang wurde üblicherweise mit dem Taj, also mit dieser Schellentrommel und der Ud, was wir als Kurzhalslaute auch kennen, begleitet. Manchmal war auch eine Flöte oder ein Tambur oder ein Psalterterrib sozusagen auch als Begleitinstrument möglich. Auch vor dem Hintergrund der Frage, also wie Musik jetzt religiös bewertet werden könnte, ist eben nochmal bedenken, dass der Einsatz von Musikinstrumenten und die Erzeugung von Klängen auf der arabischen Halbinsel als ein wesentliches Hilfsmittel für Wahrsager und Zauberer sowie für die Beschwörung von Geistern eine Rolle gespielt zu haben scheinen, insbesondere. Denn Mekka, wissen, war ja ein zentraler Wallfahrtsort für die paganen Araber. Ne? Und wenn sich jeder erinnert so an die ersten Rückmeldungen zum Propheten, als er sich eben als Prophet outet, sozusagen, immer wieder die Frage, bist du ein Wahrsager, bist du ein Majnun, bist du von irgendwelchen Geistern befallen? Ne? Also man ordnet ihn auch gleich in diese Ecke da ein.
Ja.
Aber diese Wahrsager haben tatsächlich, um ihre eigenen Worte nochmal so zu untermauern, setzen sie sozusagen Musikinstrumente ein. Und jetzt kommt ein wichtiger Teil, der insbesondere für heute sehr, sehr wichtig ist, weil heute haben wir kaum Wahrsager, die für uns irgendwelche Relevanz vielleicht besitzen, aber vielmehr eben diese Vergnügungsgemeinschaften zu Lebzeiten des Propheten. Also es gab tatsächlich so Etablissements wie kann man das nennen, so Kulturhäuser, ja, wo so Salons, ja genau, Salons, es gab so Salons, die durch Literatur- und Poesielesungen sowie Dichterwettstreite, das kennen wir ja, zu angesehenen Kulturhäusern aufgewertet worden sind. Also die wurden dann auch Majlis beispielsweise genannt. Heute hat das eine ganz andere Bedeutung auch im Arabischen. Mhm. Und interessanterweise waren in diesen Häusern, in diesen Salons eben auch Liebe, Wein, Glücksspiele, Musik und das Besingen von Romantik, ja, vorgetragene Kurzgeschichten und so mit Esprit vorgetragene Weisheiten für das Leben. Das waren so Kernfreuden, ja, von beduinischen, aber auch sesshaften Arabern. Und das war auch eben ein Bestandteil der arabischen Kultur. Und es gab eben auch so Gesellschaften, in denen auch Frauen, sage ich jetzt mal, ihren Part hatten. Ja, die hatten so einen, man sagt immer so sexuell frivolen Umgang mit dem anderen Geschlecht. Sie besangen eben die Romantik, ja, und das wurde untermauert und mit Musikinstrumenten. Also man hat Musikinstrumente und das Singen, Musizieren sozusagen in einem ganz bestimmten Kontext wahrgenommen, erst einmal zu zeigen. Ja. Wir lassen es vielleicht auch erstmal bei dieser Skizzierung. Und jetzt müssen wir sozusagen jegliche Liebe eigentlich immer vor diesem Hintergrund eigentlich betrachten. Deswegen war so Musik zum einen ein Teil von ja freiem, frivolem Umgang, der Männer verführen sollte teilweise, so eigentlich ihr Geld aus der Tasche ziehen sollte. Mhm. Aber auch Teil, oder nicht aber, sondern auch Teil eines magischen und mantrischen, also polytheistischen Rituals eigentlich. Ne? Und deswegen ist Musik primär also negativ besetzt gewesen. Und jetzt kommt ein Prophet, der mit so einer Gottesvorstellung aufräumen soll und nochmal das monotheistische Gottesbild betonen und wieder bestärken. Deswegen kann man so Aussagen des Propheten, wo er das Musizieren als schlecht oder solltet ihr nicht tun, also als verbietet, also als Verbot verstehen, vor diesem Hintergrund erstmal sehen. Mhm. Führt es eigentlich, also ist es sozusagen ein Mittel, ein Medium, irgendwie welche Geister zu beschwören, oder ist es ein Mittel eben, um außereheliche Leidenschaftlichkeit beim Menschen hervorzurufen. Ja. Dass die Frau da ich sag mal, so stark ins Negative gestellt wird, das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja.
Grundsätzlich, dass die Frau, dass die Stimme der Frau dann auch zur Aura zählt, das ist tatsächlich kulturell und historisch eine Konstruktion. Das finden wir weder in den Hadithen noch in den koranischen Versen. Vielleicht können wir auch dann noch in diesem Kontext Ghazali zitieren. Also Ghazali, der ja immer so als orthodoxer Gelehrter dann so exemplarisch vorgestellt wird, der hat interessanterweise Musik oder Gesang, der Zuhörer weder physisch, also noch geistig aufreizen und zu illegitimem Verkehr mit dem anderen Geschlecht verleiten, als legal definiert.
Ja.
Das bedeutet, all jene Musik, die eben, wie gesagt, hier nicht zu einem geistigen Aufreizen und illegitimen sexuellen Verkehr verleitet, aber Musik, die sozusagen mich verleitet, Gott mehr zu gedenken, überhaupt zu gedenken, um ihn zu vergegenwärtigen, spricht überhaupt nichts.
Ja.
Überhaupt nichts. Ich glaube, da muss man ganz konkret inhaltlich unterscheiden. Klar, wir wissen, und das haben Neurologen, Musikwissenschaftler schon seit jeher bewiesen, dass bestimmte Tonhöhen, Melodien einen Einfluss auf unseren Modus, auf unseren Gemütszustand haben. Das wissen wir alle. Also wir wissen das beispielsweise schon im Mittelalter, auch die Osmanen, wenn sie in den Krieg gezogen sind, dass da Trommeln benutzt worden sind. Ja, die Menschen wurden aufgebracht und motiviert, ja, und sie haben geschrien, Allah, und sind in den Kampf gegangen, ja, und mit diesen Trommeln, die haben einen ganz bestimmten Instinkt bei ihnen geweckt, ja, ganz bestimmte Emotionen wurden da aktiviert. Und solch einen Einfluss oder Wirkung hat ja Musik tatsächlich auch. Und es ist eben nicht nur, ich sag mal, wir würden der Musik Unrecht tun, wenn wir die Musik einseitig bewerten würden, nämlich als ein Medium, das zum Aufreizen von irgendwelchen Gefühlen, das Aufreizen von bestimmten Gefühlen verleiten würde. Da würden wir der Musik Unrecht tun, denn die Musik kann viel mehr. Ich glaube, die Streitigkeit liegt tatsächlich viel mehr darin, ob Musik einen Platz in der Religion hat, sondern wie Musik eben eingesetzt wird.
Es hat ja auch meistens immer einen Grund, warum diese Überlieferung jetzt ein Thema behandelt oder warum das Thema negativ bewertet wird. Und viele lesen diese Überlieferung dann einfach oder den Koranvers und denken dann, okay, hier steht's schwarz auf weiß. Aber kennen den Hintergrund nicht. Dafür erst schon mal vielen Dank erstmal. Können Sie vielleicht auch noch was dazu sagen, wie Musik denn so in der frühislamischen, also Sie haben ja jetzt über die vorislamische Zeit gesprochen, wie Musik so in der frühislamischen Zeit oder auch in bestimmten muslimischen Epochen eingesetzt wurde. Also Sie haben ja schon gesagt, im Osmanischen Reich wurden zum Beispiel Trommeln eingesetzt, wenn die Männer in den Krieg gezogen sind, um sie auch so ein bisschen in den Kampfmodus zu versetzen. Gab es da noch andere andere Beispiele?
Ja, also es gibt eigentlich Beispiele. Ich muss sagen, also die islamische Welt ist ja reicht ja von Marokko bis nach Afghanistan. Ne? Sind die kulturellen Ausprägungen und Traditionen, die sich entwickelt haben, darüber habe ich also nicht, also überhaupt keinen vollständigen Überblick, aber ich kann viel mehr in Bezug auf das Osmanische Reich etwas sagen, weil ich das ein bisschen kenne. Also wir wissen ja beispielsweise, dass grundsätzlich der Ezan auch in also zu jeder verschiedenen Gebetszeit wurden ja verschiedene Maqamat auch benutzt. Also das der Gebetsruf für das Morgengebet ist ja in einem ganz anderen Maqam. Ich glaube, es war Sejja, aber ich glaube, ich sollte das lieber nicht sagen, weil ich das nicht genau weiß. Ist ein ganz anderer Maqam als das Abendgebet. Als der Gebetsruf für das Abendgebet. Das ist ne, Morgengebet ist länger und wehmütiger und Abendgebetsruf ist viel schneller, beispielsweise auch in der Melodie, in den Tonhöhen sehr unterschiedlich. Da haben wir eigentlich auch schon den Einsatz von, wenn Sie so wollen, Gesang. Eine Rezitation. Den Begriff der Rezitation benutzen wir tatsächlich für den Koran. Und dass der Koran, wir haben ja den prophetischen Ausspruch auch, dass wir die Koranrezitation mit unserer Stimme beschmücken sollen, verzieren sollen, da hat sich ja ganz schnell auch eben so Formen, unterschiedliche Formen der Tilawa auch, der Rezitationsform ja auch entwickelt.
Genau.
Dann haben wir auch Wettstreite auch, ne? Weltmeisterschaften, auch, das ist ja auch sehr, sehr neu eigentlich. Aber es fängt ja schon sehr, sehr früh an. Oder wir haben den Begriff der Moscheemusik interessanterweise. Also man hat tatsächlich auch Musikinstrumente in der Moschee eingesetzt, um den Propheten zu besingen, um Gottes Größe zu besingen, um die Gottesliebe zu besingen. Das, was wir heute als Naschid bezeichnen, ist eigentlich ganz früh schon Teil der religiösen Praxis gewesen. In Bezug auf Ramadan können wir, ich weiß nicht, ob wir darauf jetzt nochmal explizit zu sprechen kommen, dann würde ich das jetzt nicht sprechen.
Genau, das sprechen wir auch noch.
Okay.
Ja.
Gut. Dass wir beispielsweise im Dhikr, jetzt wenn man es in der Gemeinschaft tut, das auch durch Instrumente, eher so Schlaginstrumente, Kudum beispielsweise ist so eins, das sind so zwei kleinere Trommeln, oder auch den Tambur beispielsweise, ein ganz bestimmter Rhythmus vorgegeben wird. Und die islamische Tradition ist tatsächlich sehr, sehr reich an verschiedenen Melodien und Rhythmen. Und sie können unterschiedliche religiöse Lieder in den verschiedensten Rhythmen auch singen. Und dementsprechend dann auch den Zikr sprechen. Also wir haben im Zikr ganz, ganz früh schon sozusagen Untermalung von Musik. Und auch im Hajj, ne, oder Umrah. Jeder, der schon mal Hajj oder Umrah gemacht hat, weiß, dass bevor man überhaupt in den Ihram, also sich sozusagen in diesen Reinheitszustand begibt, dass man da schon mit der Talbiya anfängt. Ne, mit der Besingung eigentlich, mit Labbaik, Allahumma Labbaik beispielsweise. Und das spricht, da sagt man nicht, Labbaik, Allahumma Labbaik. Das macht ja keiner. Wir singen das doch alle. Wir singen das in der Gemeinschaft. Wir singen das schon im Flugzeug. Ne, so Labbaik, Allahumma Labbaik. Ne, das sind ja ganz bestimmte Rhythmen und Melodien, die wir einsetzen. Da gibt's ja auch unterschiedliche. Oder wenn wir beispielsweise Salawat, also den Singspruch über den Propheten sprechen, Allahumma Salawat, ist was ganz anderes, als wenn ich sage, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Und das macht was mit dem Menschen. Das macht was mit dem Menschen, weil Musik immer auch die Emotionen tangiert. Sich in erster Linie auf Emotionen auswirkt. Und wenn wir bedenken, dass Allah uns eben nicht als Maschine, sondern aus Fleisch und Blut und mit Emotionen ausgestattet hat, dann müssen diese Emotionen ja auch ihren Sinn und Zweck haben. Also Allah davon spricht, dass wir unser menschliches Potenzial so gut wie möglich, also zum Guten und Schönen entwickeln sollen, dann gehört auch dazu die emotionale Entwicklung. Und Musik ist ein pädagogisches Mittel hierfür. Und wenn ich beispielsweise eben den Prophet und seine Schönheit, meine Liebe zum Prophet besinge, dann, ich behaupte das jetzt mal, das ist keine bewiesene These, ich behaupte, dass meine Liebe zum Propheten noch eine ganz andere Gestalt bekommt, als wenn ich einfach nur Allah, was halt das Mohammed sage, bevor mich hin.
Ja, ich meine, das fängt ja auch schon im Kindesalter an, also Kinder reagieren ja ganz, ganz früh auf Musik, ich meine, man sagt ja auch, sie reagieren schon im Bauch ihrer Mutter auf Musik.
Ja, ne?
Ja, und ja, also es hat ja auch was mit dem Klang und mit der Melodie zu tun. Und ich finde, dann ist es auch egal, in welcher Sprache das gesungen wird. Also es wird auch trotzdem irgendwie aufgenommen, wenn das in einer unbekannten Sprache gesungen wird. Und die Kinder reagieren trotzdem darauf. Also da ist schon einfach so eine emotionale, da wird was Emotionales ausgelöst, Auch wenn man vielleicht gar nicht weiß, worum es jetzt gerade geht oder so.
Ja.
Genau.
Da fällt mir noch eine Sache ein, eine Tradition, und zwar bei den Aleviten. Bei die religiöse Andacht heißt ja Semach. Wieso ähnlich ihr Name? Und dieser Semach, das ist ja auch in Kreise drehen und es ist ja eine Adaptation von einem Vogel, also diese Handbewegung, das Drehen. Also wie wenn man so zum Flug ansetzt und Männer und Frauen machen das eben gemischt, ne? Das ist ja Geschlechter gemischt. Dieser Ritus, diese Andachtsform ist immer begleitet mit Musik. Ja, ist immer begleitet mit einem Saz, also mit einer Langhalslaute. Und das gibt auch nochmal ein Tempo vor, ja, und das und es erinnert oder vergegenwärtigt eigentlich, warum man die, warum man diese Bewegung macht eigentlich. Genauso ähnlich eben wie dem Sema, das ja zu unterscheiden ist bei den Mevlevi-Orden, bei den Mevlevi-Derwischen, die sich ja auch drehen um ihre eigene Achse, das ist nochmal was anderes. Das ist ja auch ein Sikr, weil mit jedem Fußschlag sagen sie Hu, oder sie sagen ja Allah, oder sie sagen Allah. Aber sie machen einen Sikr und der mindestens 3 Stunden dauert eigentlich so eine Andacht. Und alle Einheiten in diesem Drehen werden ja immer wieder Pausen auch gemacht. Diese Einheiten sind aber auch immer mit Musik begleitet. Ja, diese Musik soll und auch mit Worten, diese Musik und diese Worte sollen nochmal eigentlich den Derwisch vergegenwärtigen, warum er sich da eigentlich dreht. Es geht um Gott, es geht um Gottes Liebe. Ja, man möchte seine Verbindung zu Gott sozusagen bestärken und Musik hilft dazu, ist sozusagen als Unterstützungsmedium zu betrachten da in dem Punkt.
Ja, und waren sogenannte Sufi-Orden oder Sufi-Gruppen, also haben die sich in dem Bereich auch so ein bisschen abgesondert? War das so damals so sehr gängig auch?
Ja.
War das eher gewöhnlich?
Also man hat ja den Sufismus immer so wie so sehr, sehr stiefmütterlich, sage ich mal, in den anderen wissenschaftlichen Disziplinen behandelt. Aber interessanterweise hat zum alltäglichen Leben der Sufismus tatsächlich gehört. Es war so alltägliches Brot eigentlich. Also man hat das praktiziert oder man hat das erlebt. Ich sage es mal so, bei den Sufis oder in den mystischen Orden, in den verschiedensten Orden, hat man Musik sozusagen als pädagogisches Mittel, sage ich jetzt mal, verwendet. Wenn man Tasawuf, ich sag mal so, wenn man Sufismus, wenn man Tasawuf versteht als Achlag, Bildung, also die Bildung, die Kultivierung, die Verschönerung sozusagen meiner personalen Eigenschaften, Charaktereigenschaften zum Guten und zum Schönen hin, dann hat eben nicht nur sozusagen der Dienst am Menschen dazu gehört. Also man geht zum Sufi-Meister und der sagt, gut, dann bist du jetzt verantwortlich, wenn du sozusagen nach deiner Arbeit Zeit hast, dann kommst du in diesen Orden und du bist verantwortlich sozusagen für die Sauberkeit dieses Vorhofes. Oder einer ist verantwortlich für die Zubereitung des Abendmahls. Oder einer muss den Tisch decken. Also man wird mit Dingen beauftragt. Und das soll gewisse personale Eigenschaften eben schulen. Und der Sufi-Meister kennt sozusagen seine Derwische und weiß, der ist sehr ungeduldig, den muss ich so ein bisschen mehr in der Geduld üben. Oder ne? Und Musik ist sozusagen auch ein Einsatz gewesen, ganz bestimmte Gefühle, und aber auch grundsätzlich den Charakter insgesamt zu schulen, nämlich zu verschönern, also Teskir zu machen. Wenn Sie Musikinstrument spielen, dann üben sie tatsächlich auch Geduld. Also egal welches Instrument, weil nur Übung macht den Meister. Und man muss jeden Tag ja dieses Instrument tatsächlich spielen, also ihm gerecht werden. Und das macht was mit mir. Ja, da kommt sozusagen dieser schöne Name Gottes Al-Latif eigentlich zum Vorschein. Warum? Weil ich versuche, durch das schöne Spielen eines Instrumentes, dieser Schönheit Gottes, und dem prophetischen Aussage, Gott ist schön und liebt die Schönheit, genau das möchte man gerecht werden. Also man möchte dieses Schöne durch das Spielen eines Instrumentes auch nahe kommen. Warum? Weil man Gott nahe kommen möchte. Man kultiviert seine Charaktereigenschaften, damit man Gott nahe kommen kann. Damit man sich sozusagen freischaufelt und öffnet für die Liebe Gottes, für die Ansprache Gottes, wenn Sie so wollen. Musik ist tatsächlich auch ein Mittel gewesen. Und das haben die Mutasawwuf, also das haben die Sufis explizit auch eingesetzt. Ja, ein Rechtswissenschaftler setzt das nicht ein. Wofür auch? Ja. Ein Mufassir, also ein Tafsir-Gelehrter, warum soll er Musik einsetzen? Für was? Ne? Um den Koran zu verstehen? Ich meine, der kann darüber sprechen, dass die Ijaz al-Quran, also diese Unnachahmlichkeit, tatsächlich auch verbunden ist mit dieser Harmonie zwischen Text und Koranrezitation, ne? Dass da darüber kann er sprechen. Aber Musikeinsatz jetzt, um Koran besser zu verstehen, weiß ich nicht. Man kann aber dazu sagen, dass die Koranrezitation, ne, also ein wunderschönes Besingen der göttlichen Worte, das auch nochmal so sozusagen zu einem ästhetischen, zu einer ästhetischen Gotteserfahrung werden kann. Ne, wir kennen das doch, dass zu Zeiten des Propheten Menschen umgefallen worden seien, Menschen, die gestorben seien, als sie den Koran haben rezitieren hören. Oder Menschen, die den einmal gehört haben und gesagt haben, oh mein Gott, was ist das für eine Schönheit? Ja, das kann nur, das kann kein Teufelswerk, das kann kein Dichter sein, der jetzt gerade hier von irgendwelchen Geistern irgendwas eingeflüstert bekommt. Das kann nur etwas Metaphysisches sein, Transzendentes. Ja? Oder dass wir immer wieder so Geschichten hören, dass nicht-muslimische Menschen in islamisch geprägten Ländern sind und den Ezan hören und sagen, was ist das für eine Schönheit? Was ist das für ein Gesang? Und so überwältigt sind, sich das anhören wollen, mehr anhören wollen. Also, da haben wir doch auch Gesang, ja? Und genau das verleitet uns doch eigentlich zur Gottes Gegenwart. Wie kann das haram sein?
Wie kann das haram sein? Also auch in der Moschee, da kommt es ja irgendwie auch immer drauf an, wie schön der Imam jetzt auch vorträgt. Also es geht ja auch nicht nur um den Inhalt, ich meine natürlich in erster Linie, aber das wird ja nochmal untermauert dadurch, dass es einfach ein schöner Vortrag der Koranverse ist im Gebet. Und je schöner, desto länger kann man auch im Gebet stehen und desto lieber hört man zu. Und ja, das ist, spielt eine ganz große Rolle auf jeden Fall. Ja.
Ich glaube so, aufgrund von, also in der, ich sag mal in Anführungsstrichen, in der Diaspora, wo man sehr stark so viel mehr diesen Abgrenzungsmechanismen auch sich hingibt, ja, dass man dann immer unästhetischer wird. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Weil egal in welches Land Sie gehen, gehen Sie mal nach Marokko, gehen Sie nach Malaysia, gucken Sie sich die Moscheen an. Also nicht aus dem 20. Jahrhundert jetzt, gucken Sie diese Dinge aus dem 17., 15., 13., was auch immer Jahrhundert, also die aus den alten Jahrhunderten an. Da sehen Sie keine hässlichen Moscheen, da sehen Sie keine hässlichen Gebäude. Da gibt es Verzierungen, diese ganzen Mosaiksteine, ja, aber auch die Moscheen, die Kuppeln innerhalb, ja, der Moschee. Also da entdecken Sie Ästhetik. Und diese Ästhetik ist eben nicht nur in der Kunst, in der Architektur erkennbar und evident gewesen, sondern eben auch im Handeln des Menschen. Ja, wie verhalte ich mich eigentlich gegenüber meiner Nachbarin, meiner Mutter, Vater, so Familie sowieso, aber auch unter meinen Mitmenschen. Man hat versucht, sich eben, das meine ich mit Kultivierung, also so höflich wie möglich, so freundlich wie möglich und so schön im Umgang zu sein. Also es gibt natürlich die Art, jemanden beispielsweise Sadaqa zu geben, ja. Haben ja diese Sadaqa-Steine beispielsweise. So Steine, die so eine Mulde haben und da legt man das Geld hin und geht weg. Und jemand, der bedürftig ist, greift mit der Hand da rein und nimmt sich so viel er braucht. Also ich sehe nicht, wem ich da jetzt etwas gebe. Das ist eine ganz andere Art von oder ein Verständnis von Spenden geben, als wenn ich jemanden in die Augen gucke und so abwertig jemanden was in die einen Euro sozusagen in die Hand drücke. Ist was ganz anderes, ja? Da ist überhaupt keine Höflichkeit, keine Ästhetik drin im Spenden geben. Also unsere Vorfahren sozusagen, also in der islamischen Tradition haben wir Menschen, die sich auch damit beschäftigt haben, mit der Ästhetik eines Umgangs. Und die Musik ist sozusagen immer Mittel dazu gewesen, um diese Ästhetik hervorzurufen, diese zu unterstreichen und zu untermauern.
Schön. Ja, Sie haben es eben schon so ein bisschen erwähnt. Kennen Sie bestimmte Regionen? Sie sind ja auch bisschen rumgereist durch die Welt. Also kennen Sie bestimmte Orte, in denen Musik eine selbstverständlichere Rolle spielt, jetzt auf die islamische Tradition bezogen, als wir das hier vielleicht so aus dem Unterricht in der Moschee kennenlernen. Also da wird ja jetzt über Musik nicht so viel erwähnt, da geht es ja eher um andere, also auch eher um rechtswissenschaftliche Fragen, was das islamische Recht betrifft oder auf religiöse Praktiken bezogen, aber so Aspekte wie Kunst und Musik und Ästhetik, die werden ja nicht so oft thematisiert. Und kennen Sie da andere Regionen, wo das selbstverständlicher ist? Sie hatten in unserem Vorgespräch ja auch über Bosnien gesprochen, dass es da zum Beispiel ein ganz anderer Umgang mit Kunst und Musik, also dass da ein ganz anderer Umgang vorherrscht.
Ja, also wir brauchen gar nicht weit zu gehen. Ne? Nicht bis nach Malaysia zu gehen oder Indonesien, wo wir sagen können, da ist der Umgang der verschiedenen Geschlechter viel gelassener, sondern wir brauchen nur ein paar Kilometer, hunderte Kilometer weiter in den Süden, nach Bosnien oder in den Kosovo oder nach Albanien zu gehen. In Bosnien haben wir das schon sehr, sehr früh gehabt, dass wir Frauenchöre hatten beispielsweise. Ja? Und ich spreche jetzt nicht von, die jetzt Popmusik oder moderne Musik singen, das gibt es ja sowieso in allen Ländern, sondern wirklich Frauenchöre, die religiöse Lieder gesungen haben und die eben nicht nur Frauen ansprechen, sondern die von Männern genauso gehört werden. Also man hat Veranstaltungen Geschlechter gemischt und Frauenchöre treten auf oder gemischt, Geschlechter gemischte Chöre treten auf. Oder sie haben im Kosovo immer noch aktive Ordenshäuser, in denen Frauen und Männer gemeinsam Dhikr machen, gemeinsam singen. Und da sehen Sie, dass es tatsächlich darum geht, wenn jemand da singt, dann geht es nicht um das Geschlecht. Mhm. Es geht um den Inhalt. Und es geht um die Frage, spricht mich diese Melodie, dieser Rhythmus an oder nicht? Also ich mag melancholische, beispielsweise Lieder mag ich überhaupt nicht. Das spricht mich überhaupt nicht an, auch wenn es religiöse Lieder sind. Mag ich überhaupt nicht. Ich mag so eher so die im Maqam Rast beispielsweise. Die sind dann viel beweglicher und schneller beispielsweise. Weil meine Natur auch so ist. Es spricht meine Natur an. Ja? Und Sie merken, dass wenn Männer und Frauen, also das wird mir zumindest bewusst, in religiösen Kontexten miteinander singen, dann sehe ich nicht den Mann, also den biologischen Mann oder die biologische Frau, sondern dann sehe ich den Insan. Ja? Und Gott spricht davon, dass wir Insan werden sollen. Wir haben Anlagen, wir sollen Mensch werden. Wir sollen diese Anlagen zum Schönen und zum Guten ausschöpfen. Ja, wir sollen diese Potenziale sozusagen entwickeln. Aber wir sollen Insan werden. Insan al-Kamil sollen wir werden. Gott spricht nicht davon, dass ich eine gute Frau werden soll oder ein guter Mann. Mhm. Sondern also das so übergeordnete Kategorie ist Insan. Und so müsste man eigentlich auch geschlechtergemischte oder sollte man geschlechtergemischte Chöre auch betrachten. Ja, Menschen sehen. Oder wenn eine Frau Koran rezitiert, nicht diese Frau und sagen, oh mein Gott, Frauenstimme, sondern ich höre mir die Koranrezitation in dieser Höhe an, in dieser Tonhöhe an und frage mich, spricht die mich an? Bewegt die mich? Ja, verleitet die mich, Gottes Wort nochmal anders zu verstehen vielleicht? Mhm. Ja, oder bringt mich diese Stimme Gott näher? Verleitet sie mich zur Gotteserfahrung? Denn ich könnte genauso gut auch sagen, Allah, Allah, also Männer stimmen manchmal, ja, das kann mich auch manchmal zu ganz anderen Gedanken führen. Also dieses Argument gilt doch für beide Geschlechter. Dass ich ständig der Frau etwas Verführerisches zuschreibe in ihrer Stimme, das ist eine Konstruktion. Das müssen wir uns zuerst mal bewusst werden. Und ich glaube, junge Menschen müssen sich, also junge Muslime, müssen sich eigentlich frei machen von diesen Konstruktionen.
Jetzt auch nicht nur auf die Musik bezogen, sondern... Genau. Ja, da wird viel in Kategorien gedacht, also tatsächlich so Mann- und Frau-Kategorien gedacht. Und das,
Also,
ja, weitet sich auch auf sehr viele Lebensbereiche aus. Also jetzt halt auch auf Musik und auf die Stimme und auch auf das Auftreten. Wie soll eine Frau auftreten im Gegensatz zum Mann? Was muss sie alles beachten?
Richtig.
Und so weiter. Ja.
Also das ist echt ein Leid, das ist ein, da können wir so viel darüber sprechen, das ist, da werden so viele Potenziale eigentlich verkannt, ne? Also es gibt so viele muslimische Frauen, die musikalisch sowas von begabt sind und die dann einfach ein Instrument weglegen. Ich hatte so eine Freundin, die Ägypterin war und zum Studium nach Deutschland kam und die konnte Kanun spielen, die war eine Virtuosin, war die, und die hat sich dann vermehrt in so den Koran fundamentalistisch lesende Kreise verleiten lassen und hat dann auf einmal ihren Kanun weggelegt und hat gesagt, das ist wirklich Teufelswerk, ich werde das nicht mehr spielen. Es hat wirklich Jahre gedauert, bis sie wieder da zu diesem Kanun und einem gesunden Verhältnis zu ihrem Musikinstrument wieder zurückgefunden hat. Und gucken Sie sich diese Musikszene mal an, diese muslimische. Das ist ja schön, wir haben ein Sam Yusuf, ein Mahal Zain, genau. Ja, ein ist und so weiter. Wo sind die Frauen? Wir haben Frauen, wir sagen doch auch, Sam Yusuf hat eine schöne Stimme.
Genau.
Warum können wir nicht mit Gelassenheit sagen, XY, also Aisha Fatma, Zainab hat eine wunderschöne Stimme. Warum können wir das nicht sagen mit so einer, mit derselben Gelassenheit? Das finde ich so traurig, weil unsere Tradition gibt das her. Gibt es einfach her.
Also es wäre jetzt auch keine Revolution oder Emanzipation, sondern es wäre eigentlich etwas, was es schon gegeben hat.
Es wäre ein, es wäre eine Wiederbelebung, wäre es. Eine Wiederbelebung, die wir aus den verschiedensten kulturellen, islamisch geprägten Ländern kennen, die uns verstaubt ist, diese Tradition. Und eigentlich haben wir jetzt in diesen Breitengraden die Möglichkeit, weil Musik ja auch eine ganz wichtige Rolle auch in Europa spielt, ne? Auch ein eigenes, nochmal gesundes Selbstverständnis zur Musik aufzubauen und zu entwickeln oder eben wiederzubeleben. Das sollten wir uns nicht nehmen lassen von irgendwelchen fundamentalistischen Einstellungen.
Ja, ganz so wichtig, ja, auf jeden Fall. ja, schön. Und genau, ja. Sie hatten jetzt schon die zwei wichtigen Namen genannt, Sam Yusuf und Mehed Zain, die ja, ja, diesen Pop-Islam zuzuordnen sind. Wie ordnen Sie den ein? Würden Sie jetzt sagen, das ist eine ganze, also das ist eine Art Jugendbewegung, ein Mix aus orientalischer Musik und der in Anführungsstrichen westlichen Musik?
Ich habe mir das sehr lange überlegt, als Sie mich das auch gefragt hatten. Also ob ich das als Pop-Islam, wir haben, also das ist auch so ein Produkt Moderne, ne, dass wir alles immer so kategorisieren müssen, das ist auch interessant. Also ich habe mich gefragt, würde ich das jetzt, diese Musikrichtung als Pop-Islam bezeichnen? Ich glaube ja. Also es ist etwas ganz Neues. Es ist tatsächlich etwas ganz Neues. Und ich würde mal behaupten, nicht weil unterschiedliche Instrumente oder es werden ja ganz viele auch Geräte so benutzt, ne, die so, also ich kenne diese Namen nicht, aber nicht deswegen, sondern weil kaum traditionelle Makame eigentlich benutzt werden. Also deswegen würde ich sagen, ja, es ist was ganz Neues. Okay. In vielen Liedern versucht, also Sam Yusuf macht das ja ganz interessant, versucht er ja auch ganz klassisch traditionelle Instrumente dazu verwenden, aber das macht meines Erachtens ein Lied nicht religiös-islamisch oder sowas. Also ich würde da als Kriterium tatsächlich immer die Liedtexte nehmen. Also sie haben ja beispielsweise, wenn wir bei Sam Yusuf bleiben, ne, sie haben ein Lied und beziehungsweise sie haben ein Gedicht von Said Nesimi. Das war ja ein sehr, sehr berühmter Zuschauer, aber auch Poet, der so im aserbaidschanischen Kontext so eher bekannt ist. Der wurde gehäutet, so wurde der getötet, weil er einer ganz bestimmten Richtung des Sufismus, einer peripheren Gruppe angehörte und der eine, also wie soll ich sagen, der sich als Abbild Gottes sah. also beziehungsweise der alle Menschen eigentlich als Abbild Gottes sah, sage ich mal. Also sein Konzept ist natürlich viel breiter. Ich konzentriere das jetzt mal. Und der hat ein Gedicht, das sozusagen in seiner Seele die gesamte Welt, Jihan, er spricht von Jihan, dass seine gesamte Seele eigentlich aus dieser Welt besteht und die Welt aus seiner Seele. Also da hat er ganz interessante Ansichten. Der hat ein Gedicht, was eben sehr berühmt ist. Und das hat der Sami Yusuf komponiert, beispielsweise. Er hat ganz viele traditionelle Musikinstrumente jetzt verwendet. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt Pop-Islam noch oder ist das etwas, was traditionell ist? Nur weil er traditionelle Instrumente benutzt und ein sehr altes Gedicht aus dem 14. Jahrhundert da verwendet, ich würde nein sagen. Weil die Komposition, die musikalische Begleitung eines Gedichtes ist ja doch sehr neu arrangiert. Und die Melodie und auch der Rhythmus ist eine neuwertige. Deswegen würde ich das tatsächlich in eine als eine neue Musikrichtung auch einordnen. Also es ist kein klassischer Nasheed in dem Sinne, weil eben diese Lieder nicht in den in Anführungsstrichen klassischen Makamat auch gesungen werden. Ja, genau. Sofian, in Rast, in Segya gibt es ja unheimlich viele noch. Aber entscheidend ist ja tatsächlich das Kriterium, wird da Gott und die Gottesliebe, die Gottesnähe besungen oder der Prophet, die Prophetenliebe oder vielleicht ein anderer Prophet oder das Gott-Mensch-Verhältnis. Das würde ich zum Kriterium nehmen, ob es ein Nasheed ist oder nicht beispielsweise. Oder ob es nicht vielleicht einfach nur, ja, Popmusik eben von Muslimen gemacht ist. Das ist
Ja, also ich erinnere mich, es ist schon länger her, aber als er so mit seinen ersten Liedern kam, dass die Resonanz einfach total groß war. Also er hatte eine super große Fanbase und wurde dann auf einmal überall hin eingeladen, wo es irgendwie ein bisschen prominent wurde. Ja, das war das auch wie ein Popkonzert so. Man ist da hingegangen als junge Frau oder junger Mann und hat sich gedacht, okay, ich gehe jetzt auf ein Popkonzert, aber es ist islamische Musik. Das war dann irgendwie dann schon wieder korrekt.
Genau, das Kreischen gehört dann dazu, das Kreischen der Jugend. Ist das
genau.
Das erste Lied, glaube ich, war Moalim, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Das doch, also wenn wir uns das Lied mal anschauen, Moalim, also der besingt ja da den Propheten.
Genau. Ja.
Und eine Rolle des Propheten in den Vordergrund. Vielleicht hat niemand bislang den Propheten als ein Educator gesehen, also einen Pädagogen. Und jetzt, und Sami Yusuf macht das mal. Also man, da sind ja auch in dem Video sind ja auch so ganz viele so Hadithe verarbeitet worden. Auch Maher macht das ja wunderschön. Ja? Und ich finde das schön, also sowohl medial als auch nochmal in eigenen Worten, die ein junger Mensch von heute viel besser verstehen kann als so einen komplizierten Hadith beispielsweise, der ja so verschränkt manchmal in den verschiedensten Sprachen übersetzt wird, wo kein Hinz und Kunst was versteht. Und diese Leute übersetzen das nochmal in eine Sprache der Jugend. Und das macht das Ganze auch viel zugänglicher. Und das ist doch schön, dass Menschen, also heute versuchen, junge Menschen, junge Muslime, für ihre Religion, für ihren Propheten zu begeistern, weil sie genau wissen, in welcher Sprache sie das tun müssen. Ja, und Yusuf, Sami Yusuf und auch Yusuf Islam hat ja viel später, ja, der spätere Yusuf Islam, der hat ja auch mal erkannt, dass Musik tatsächlich ein wichtiges Instrument dafür ist.
Ich habe mal, das ist auch schon sehr lange her, da war Yusuf Islam, also Cat Stevens, bei Thomas Gottschalk eingeladen. Und wurde er natürlich gefragt, ja, warum ist er denn jetzt von der Musik? Er hat ja am Anfang erstmal gar keine Musik gemacht und dann hat er sich da langsam wieder so rangetastet und hat dann auch erstmal islamische Musik gemacht und jetzt macht er auch wieder so die Musikrichtung, die er früher auch gemacht hat. Und dann wurde er natürlich gefragt, ist denn Musik schlecht oder ist Musik verboten oder wie steht er zu Musik? Und dann hat er auch gesagt, Musik an sich ist überhaupt nicht verboten, aber was er kritisiert hat oder was, wovon er sich dann stark entfernt hat, war halt so dieses Musikgeschäft, in dem er sich bewegt hat. Also was ja dann auch viel mit Alkoholkonsum und so Rauschmitteln und natürlich auch die Frage nach Geld und das waren so die Aspekte, die er für sich dann als verboten erklärt hat, aber die Musik an sich hat er eigentlich nie als Haram oder so bezeichnet.
Ja, sehen Sie? Ja.
Finde ich auch sehr spannend. Und das ist schon sehr lange.
Ich glaube, weil ja, ich glaube, er hat auch, also das ist ja interessant, jetzt müssen wir nicht unbedingt an ihm festmachen, aber insgesamt Menschen, die musizieren, sie musizieren und sie schreiben ja Lieder und Yusuf Islam hat ja tatsächlich auch seine eigenen Lieder. Ne? Und diese Lieder sind ja eigentlich Ausdruck von Gefühlen, von ihren Gedanken, von ihren Einstellungen zum Leben, zu den Menschen und so weiter. Und irgendwann erkennen sie, nachdem sie Musik verlassen haben, erkennen sie, dass aber Musik auch eben Ausdruck von ihren religiösen Gefühlen sein kann. Komm wieder zurück. Ja, Musik kann ein Ausdruck religiöser Gefühle sein. Und das bewerten sie eben auch als legitim. Und auf einmal machen sie Lieder, also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Sam Yusuf, machen sie Lieder, die so viele Menschen ansprechen, weil sie Übersetzer dieser Gefühle werden. Genau dieser religiösen Gefühle werden. Wo ein anfängt eben den Propheten nochmal ganz anders zu besingen und sagen, genau so sehe ich den Propheten auch. Genau so habe ich auch über ihn gedacht. Alhamdulillah, da kommt einer und hat das mal besungen. Ja? Manchmal sind eben diese Menschen oder diese neuen Lieder viel mehr Übersetzer und Ausdruck des modernen Menschen, ja, dieser jungen Menschen.
Ja, es hilft auf jeden Fall auch so den Propheten und auch die Religion, Sie gesagt haben, also in die heutige Zeit oder auch in die heutige Lebenswelt von jungen Leuten zu übersetzen. Ja, ja. Ist ganz wichtig, glaube ich. Ja. Also es ist auch einfach ein anderer Zugang dann dazu, zur Religion und...
Ja,
ja.
Genau. Ja. Diesen Zugang dürfen wir uns nicht wegnehmen lassen. Und dieser Zugang muss auf sein, weil jeder Mensch ist anders. Erinnern Sie sich an diese Hadithe, wo eigentlich 5 verschiedene Leute zum Propheten kommen, dieselbe Frage aber stellen, aber unterschiedliche Antworten erhalten. Warum? Weil der Prophet genauestens weiß, dass jeder Mensch so unterschiedlich veranlagt ist und jeder Mensch braucht eine andere Antwort. Im Grunde geht es um dasselbe. Es geht um den Weg zu Gott. Ja? Um Tawhid. So, und manche Menschen sind eben viel mehr künstlerisch veranlagt. Sei es jetzt über Kunst, also bildende Kunst oder eben Musik. Und wenn ihr Zugang zu Gott eben über Musik laufen kann, oder viel einfacher verläuft über Musik, warum soll ich diesem jungen Menschen diese Möglichkeit nehmen? Wenn er über Musik zu Gott findet oder eine Gottesnähe aufbauen kann, eine Prophetennähe aufbauen kann, ist doch schön. Dann kann ich ihn doch nur unterstützen oder sie darin unterstützen.
Ja, ich denke, also Menschen sind ja völlig unterschiedlich gestrickt. Manche brauchen so ganz klare Regeln und Struktur. Manche brauchen vielleicht so die Ästhetik und die Kunst und die Musik und andere sehen irgendwie die Zeichen in der Natur. Also das ist ja total verschieden.
Ja.
Ja.
Genau.
Ja, genau. Stimmt, da haben Sie recht. Schön. Frau Dr. Ischik, ich danke Ihnen vielmals für diesen wundervollen Einblick in die Thematik Musik und Islam. Ich habe ganz viel gelernt aus diesem Gespräch, was mir vorher noch gar nicht bekannt war. Und ich denke, Sie haben heute ganz vielen einen ganz anderen und tieferen Einblick in die Geschichte der Musik im Islam gegeben. Dankeschön.